Und nun wollen wir den lebendigen Gott bitten, dass er uns diese seine Worte hören lässt, in den Sätzen, die er uns gegeben hat, in der Heiligen Schrift. Wir wollen noch einmal beten. Herr, dafür danken wir dir, dass du uns dein Wort geschenkt hast und versprochen hast, wenn wir dich fragen und dich bitten um den Beistand deines Heiligen Geistes, dass du uns dann dein Wort aufschließt und dieses Wort in unser Leben hineingreifen und uns bewegen und verändern kann. Herr, so bitten wir dich jetzt. Gib uns deine Hilfe und deine Leitung beim Reden und Hören. Wir danken dir, dass du wirklich da bist. Amen. Liebe Gemeinde, es ist bei uns üblich, dass wir Menschen mit Tiernamen belegen, und das kann je nach Tierart sehr unterschiedliche Reaktionen hervorrufen. Also wenn einer zu seiner Frau sagt, mein Mäuschen, wird sie anders reagieren, als wenn er mault, du alte Kuh. Und sie kann dann erwidern, du oller Ochse, aber sie kann auch sagen, mein schlauer Fuchs, die ist stolz wie ein Pfau, der ist stur wie ein Esel, sie ist geschmeidig wie eine Katze und er ist stark wie ein Bär, bärenstark. Diese Tiervergleiche haben eine lange Tradition. Auch Jesus hat das gemacht, immer wieder. Er hat zum Beispiel gesagt, seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Oder er hat gesagt, ich schicke euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Den König Herodes hat er mal als einen Fuchs bezeichnet. Sag diesem Fuchs. Und dann kam das Zitat. Ja, und in unserem Predigttext heute Morgen, da redet Jesus noch von anderen Tieren. Da nennt er bestimmte Menschen Hunde und Schweine oder Säue. Wir hören Matthäus 7, Vers 6, wo Jesus sagt, ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen, damit die sie nicht zertreten mit ihren Füßen und sich umwenden und euch zerreißen. Dieser Vers ist zum Sprichwort geworden. Die wenigsten wissen, dass die Worte aus dem Mund von Jesus stammen, noch aus der Bergpredigt. Ich gebe zu, über diesen Vers wird auch selten eine Predigt gehalten. Und das ist eben die heilsame Wirkung von Predigtreihen. Wenn wir den Text Schritt für Schritt entlang gehen, dann werden wir irgendwann mal zwangsläufig auf diese Verse gestoßen. Und so heute Morgen, Jesus hat gesagt, dass keines seiner Worte unwichtig ist. Er hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und das gilt auch für diesen Vers 6 aus Matthäus 7. Und sofort drängen sich uns natürlich verschiedene Fragen auf. Einmal die Frage, wer ist gemeint mit den Hunden und den Säuen? Und gibt es vielleicht noch eine andere Übersetzungsmöglichkeit? Das liegt uns ja griechisch vor. Gibt es vielleicht noch eine andere Übersetzungsmöglichkeit, die das Ganze etwas weniger anstößig macht? Im Gegenteil, muss ich Ihnen sagen, wenn das in unseren Ohren schon hart klingt, dann klang das für die Zeitgenossen von Jesus noch viel, viel härter. Das Wort, was hier für Hund steht, bezeichnet nicht so einen gepflegten Haus- oder Schoßhund. Dafür gibt es ein anderes Wort im Griechischen. Nein, dieses Wort für Hund meint den wilden Köter, der nicht gerade sauber ist, möglicherweise sogar gefährlich. Dieses Wort benutzt Jesus hier. Und Schwein, Sie wissen, das war für die Juden der Inbegriff von Unreinheit. Das galt nicht nur als äußerlich dreckig, sondern auch aus religiösen Gründen. Mit diesen Tieren wollte man nichts zu tun haben. Im 2. Jahrhundert vor Christus, da hat der griechische Besatzer Antiochos Epiphanes mal gewagt, im Tempel der Juden ein Schwein zu schlachten und er hat die Priester gezwungen, von diesem Schwein zu essen. Und das war für die Juden eine so schwere Demütigung, dass eine Revolte ausbrach. Das war der äußere Anlass zum berühmten Aufstand der Makkabäer, dass man im Tempel wagte, ein Schwein zu opfern. Wenn Jesus hier Menschen als Schweine und Hunde bezeichnet, ist das starker Tobak. Wir wissen aus dem Neuen Testament, Jesus hat seine Worte immer gezielt gewählt, ganz bewusst. Jesus war ohne Sünde, Jesus war nie gemein. Jesus hat nie jemanden gehässig verletzt, niemals. Und wir fragen, warum greift er hier zu diesem harten Vergleich? Warum gibt er dieses grelle Signal? Und wenn Sie genau hingucken, dann sehen Sie, Jesus ruft nicht dazu auf, diese Hunde und Schweine nun zu kultivieren oder sie zu reinigen oder sie zu erziehen, das würden wir ja noch verstehen. Aber Jesus macht das Gegenteil. Er schließt die aus, er grenzt sie aus, er enthält ihnen etwas vor. Jesus befiehlt seinen Leuten, ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und ihr sollt eure Perlen nicht vor die Säue werfen. Bevor wir herauskriegen, wer die Hunde und die Schweine sind, müssen wir erstmal herauskriegen, was meint Jesus mit dem Heiligen und mit den Perlen. Wenn wir die Bergpredigt angucken, dann sehen wir, das Größte, das Wertvollste, das Wichtigste ist die Botschaft von Gott. Diese Botschaft hat einen absoluten Höhepunkt, nämlich die gute Nachricht von Jesus, also das Evangelium. Diese wertvollste aller Botschaften besagt, es gibt eine Chance, Gott persönlich kennenzulernen. Es gibt eine Chance, dem Tod zu entrinnen. Es gibt eine Chance, schuldlos zu werden. Es gibt eine Chance, erfülltes Leben zu haben, vor dem Tod und nach dem Tod. Und genau das hat unser Wochenspruch ja auf den Punkt gebracht. Jesus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Da haben Sie es. Also das ist die wertvollste Perle, die man finden kann. Einige Kapitel später, in Matthäus 13, hat Jesus das nochmal bestätigt, im Gleichnis von der Perle. Da hat er gesagt, Matthäus 13, beim Himmelreich ist es wie mit einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles und holte sich diese eine kostbare Perle. Jesus sagt, das neue Leben, das ich dir anbiete, die gute Nachricht, dass ich dich retten will, eben Evangelium, das ist die Perle. Und jetzt kommt's. Diese Perle, dieses Heilige soll bestimmten Leuten nicht hingeworfen werden. Bestimmten Menschen sollen wir das Evangelium von Jesus nicht mehr sagen. Ihr sollt die Perlen nicht vor die Säue werfen, damit sie es nicht zertreten mit ihren Füßen. Stellen Sie sich das mal bildlich vor. Da ist eine Herde von Schweinen und Sie werfen denen so eine Handvoll Perlen hin. Was werden die machen? Die werden die Perlen vielleicht erstmal im Mund nehmen, weil sie denken, das ist was zu fressen. Sie werden drauf rumkauen, ja, weil sie hoffen, das ist gut für ihren Bauch, nicht? Und dann werden sie die Perlen ausspucken, werden darauf rumtrampeln und die Perlen im wahrsten Sinne des Wortes in den Schmutz treten. Und was sagt Jesus jetzt? Er sagt, es gibt Menschen, die gehen so mit dem Evangelium um, mit der Nachricht von Jesus, mit der Bibel überhaupt, wie diese Schweine mit den Perlen. Die spucken es aus, die trampeln drauf rum, die beschmutzen und verachten es, die machen sich drüber lustig, die lassen es links liegen. Und vielleicht greifen sie sogar noch die Christen an, die ihnen davon erzählt haben. Sie zertreten es mit den Füßen und wenden sich um und zerreißen euch, die ihr die Perlen hingeworfen habt. Verstehen Sie, warum Jesus jetzt diesen harten Vergleich bringt? Er sagt, es gibt Menschen, die behandeln das kostbare Evangelium wie Schweine Diamanten behandeln würden. Es gibt Menschen, die sind wie wilde Hunde. Man legt ihnen die besten Filetstücke vor und sie gehen damit um wie mit dem billigsten Hundefutter. Sie wissen es überhaupt nicht zu schätzen. Es gibt Menschen, sagt Jesus, an denen prallt die Botschaft von mir ab, wie Regentropfen von so einer gelben Ölhaut. Die reagieren überhaupt nicht. Oder höchstens lächeln sie süffisant oder machen sich drüber lustig oder denken, naja, das ist was für einfache Leute, die brauchen das eben, wenn es ihnen Spaß macht, wir brauchen es nicht. Und hier setzt Jesus jetzt dieses rote Stoppschild. Er sagt, halt! Schmeißt denen das Evangelium nicht hinterher. Lass sie gehen. Gott hat keine Schleuderware. Gott macht keinen Sommerschlussverkauf. Gott verramscht seine Erlösung nicht zu Billigpreisen. Wenn ein Mensch, den Gott doch lieb hat, wenn ein Mensch, den Gott geschaffen hat, dem Gott ein Herz gegeben hat und einen Verstand, wenn dieser Mensch den Liebesbrief seines Schöpfers nicht lesen will und ihn lässig in den Papierkorb wirft oder ihn bissig zerreißt, dann sagt Jesus, lasst sie gehen. Ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und eure Perlen nicht vor die Säue werfen. Und jetzt drängt sich uns natürlich eine schwierige Frage auf. Und die heißt, warum ist das so wichtig für Jesus? Warum legt Jesus darauf solchen Nachdruck? Nun gut, wir würden vielleicht sagen, es ist Zeitverschwendung, mit diesen Leuten zu reden. Es ist vergebliche Liebesmühe, aber hilft's nichts, schadet's nichts. So schlimm ist es auch nicht. Jesus sieht das viel, viel ernster. Warum will er um jeden Preis vermeiden, dass sein Evangelium als Schleuderware gehandelt wird? Ich habe einige Gründe gefunden und ich will versuchen, Ihnen diese Gründe kurz zu zeigen. Der erste Grund: Gott hat keine Schleuderware, denn das Evangelium ist zu wertvoll. Es ist einfach zu wertvoll. Denken Sie an den Kaufmann, der alles hergibt, um die eine Perle nur zu kriegen. Und Jesus sagt, das ist die einzig angemessene Reaktion, wie man dem Evangelium begegnen soll. Gegenüber diesem Evangelium gibt es nur eine einzige angemessene Antwort, dass ich darüber staune und dass ich alles riskiere, um den einen Schatz in mein Leben hineinzubekommen. Ich denke, es besteht eine Gefahr, wenn wir in einer gewissen kirchlichen Tradition aufwachsen, dass bei uns leicht der Eindruck entsteht, ach, das Evangelium ist eigentlich ganz normal, ist doch eigentlich selbstverständlich, dass Gott sich uns freundlich zuwendet, der liebe Gott, der muss das ja machen. Die Bibel zeigt, es ist nichts normal daran. Die Bibel sagt, es gibt nichts Unnormaleres, nichts Außergewöhnlicheres als das Evangelium. Nichts ist so wenig selbstverständlich wie die Tatsache, dass Gott sie retten will. Nichts ist wichtiger als seine Vergebung. Nichts ist wunderbarer als der Weg, auf dem Gott diese Vergebung möglich macht. Überlegen Sie, Gott spricht zu Ihnen in menschlicher Sprache durch die Bibel. Und Gott ist auf dieser Erde selbst erschienen in einer menschlichen Person, in seinem Sohn Jesus Christus. So weit geht er. Und Gott liefert dieses Geschenk nicht allgemein bei der Menschheit ab, sondern Gott will es jedem Menschen ganz persönlich in die Hand drücken. Und das sollen wir einfach hinnehmen, im Vorbeigehen. Darüber sollen wir nicht erstaunen, nicht erschrecken. Diesen größten Schatz sollen wir einfach als Schundware verramschen. Diese Nachricht wollen wir Leuten nachschmeißen, die wieder und wieder bewiesen haben, dass sie nur Verachtung dafür übrig haben und darauf rumtrampeln. Nein, sagt Jesus, das dürft ihr nicht. Dazu ist mein Evangelium einfach zu wertvoll. Als das einem englischen Arzt aufging, er hatte in den 20er Jahren eine große Karriere in London gemacht, da wurde sein ganzes Denken verändert. Der hatte immer noch großen Respekt vor der Medizin und vor seinen Kollegen, aber er ist doch Prediger geworden. Und als man ihn fragte, warum, wie können Sie so einen Beruf wie Mediziner aufgeben, um Prediger zu werden, da hat er Folgendes gesagt. Er sagt, wir Ärzte verbringen den größten Teil unserer Zeit damit, um Leute wieder fit zu machen, damit sie zurückgehen können in ihr Leben ohne Gott. Ich habe Menschen erlebt auf ihren Krankenbetten, die haben die größten Dinge versprochen. Ich habe zu ihnen über ihre unsterbliche Seele gesprochen. Aber als es ihnen besser ging, gingen sie zurück in ihr altes Leben, in ihre alte Sünde. Ich möchte lieber Seelen heil machen. Wenn ein Mann einen kranken Körper hat und seine Seele in Ordnung ist, das heißt sein Verhältnis zu Gott, dann wird es für ihn am Ende gut ausgehen. Aber wenn ein Mensch einen gesunden Körper hat und eine kranke Seele, also ein gestörtes Verhältnis zu Gott, dann geht es ihm vielleicht für 60 Jahre oder so gut. Aber am Ende wird er in der Ewigkeit der Hölle entgegenblicken. Dieser hochbegabte Mediziner hatte den Wert des Evangeliums begriffen. Und wer so das Evangelium persönlich ergreift, der wird es dann auch verbreiten wollen. Nicht unbedingt als Prediger, aber als ganz normaler Christ eben. Und Jesus sagt ja mit diesem Vers nicht, Leute, haltet das Evangelium hinter verschlossenen Türen. Jesus sagt ja nicht, das ist eine Geheimlehre für Leute, die ohnehin schon fromm sind. Das sagt Jesus nicht. Lesen Sie mal das Neue Testament dazu. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um die Verlorenen zu suchen. Er hat sich verglichen mit einem Hirten, der einem einzigen verlorenen Schaf nachsteigt ins Gebirge, um es zu retten und rauszuholen. Jesus hat gesagt, die Gesunden brauchen den Arzt nicht, sondern die Kranken, zu denen bin ich gekommen. Jesus, das sehen Sie in den Evangelien, hat die Perle des Evangeliums wirklich bis an die letzte Reihe gebracht, zu den Verbrechern, zu den Huren, zu den Zolleinnehmern, mit denen alle nichts zu tun haben wollen, die sich für was Gutes hielten. Er hat es an die letzte Reihe gebracht, das Evangelium, wo die letzte Reihe es hören wollte. Und Jesus hat uns befohlen, macht es genauso. Lasst euch von keiner Dunkelheit abschrecken. Geht in die Gefängnisse genauso wie in die Paläste. Geht zu den bürgerlichen Familien, den Gutbürgerlichen, genauso wie zu denen, die am Rand der Gesellschaft leben. Sagt allen, ich habe eine kostbare Perle für sie bereit. Jesus sagt mit diesem Vers nicht, wir sollen so lange warten mit dem Evangelisieren, bis uns mal jemand fragt. Nein, ganz im Gegenteil. Da können wir oft lange warten, bis uns mal jemand fragt. Ich habe letzte Woche mit jemandem gesprochen, der hier in der Nähe von Osnabrück vor kurzem einen ganz tollen neuen Job bekommen hat. Und ihm war so klar, dass Gott ihn in diesen Beruf reinführte, dass er dachte, ich muss Gott dafür auch ehren. Und ich muss das auch dort vor meinen neuen Kollegen und Mitarbeitern irgendwie klar machen. Und er wusste nicht, wie er es tun sollte. Und er hat gebetet, Herr, zeig mir, wie ich das machen kann. Und dann kam der Tag, an dem er dort offiziell begrüßt wurde, bei einem kleinen Empfangsfrühstück. Und hören Sie, was er sagte. Er sagte, ich freue mich, hier zu sein. Das ist für mich ein Traumjob, den ich hier bei euch bekomme. Und ich bin Gott dankbar für diese Stelle. Und wenn Sie wissen wollen, wie ich das meine, warum ich glaube, dass wirklich Gott mir diese Stelle geschenkt hat, dann können Sie mich gern darauf ansprechen. Und dann ging es weiter. Und in der Tat, noch an demselben Tag, haben 3 Menschen ihn darauf befragt, was er denn von Gott hält. Und es war eine Brücke gebaut für das Evangelium. Das sollen wir tun. Ich finde, es ist immer eine gute Möglichkeit, wenn man nachts noch mit dem Auto unterwegs ist und irgendwo tanken muss, dann sitzen ja oft die Leute, die diesen Nachtdienst haben, in ihren Schaltern. Und es ist oft sehr langweilig. Und ich frage dann oft, na, wie lange müssen sie denn noch? Und wenn sie dann manchmal sagen, die ganze Nacht. Und ich habe ein gutes christliches Buch dabei. Dann sage ich, schauen Sie mal, vielleicht haben Sie ein bisschen Zeit zu lesen. Das ist ein christliches Buch. Ich finde das ganz prima. Gucken Sie sich's mal an. Und so können und sollen wir verschiedene Möglichkeiten entwickeln, wie wir offensiv das Evangelium ganz nah an die Menschen ranbringen. Also mit den Hunden und Schweinen sind nicht einfach die Ungläubigen gemeint. Mit den Hunden und Schweinen sind nicht Leute gemeint, die irgendwie moralisch minderwertig wären oder Leute, die sich mit Zweifeln ehrlich rumquälen, sondern es sind die gemeint, die von Jesus hören und ihn dann ablehnen. Die vielleicht schon etwas von seiner Hilfe sogar erfahren haben und die sie dann doch wieder mit Füßen treten, diese Hilfe. So wie Pfarrer Wilhelm Busch es erlebt hat, wie er nachts zu einem Krankenbett gerufen wurde. Die Frau sagte, geben Sie meinen Mann noch das Abendmahl, er stirbt gleich. Und Wilhelm Busch kam und der Mann bekam nicht mehr viel mit, aber er betete dort und sagte, das Abendmahl hilft nichts, wenn wir nicht an Jesus glauben, aber wir wollen jetzt beten für Ihren Mann. Und dann ging er raus, um den Mann in Ruhe sterben zu lassen. Und nach einer halben Stunde, Wilhelm Busch hatte noch mit dem Krankenpfleger draußen gesprochen, gucken Sie noch einmal rein, um nach dem Kranken zu sehen. Und er richtet der Kranke sich auf in seinem Bett. Die Frau ist ganz glücklich. Es geht ihm wieder besser. Er sagt, ich bin über den Berg. Und Wilhelm Busch erfasst die Situation und sagt, ich freue mich so, dass ich das miterleben darf. Lieber Mann, als Sie eben an der Pforte der Ewigkeit standen, da haben wir es für Sie gebetet und Christus hat Ihnen geholfen und er hat Sie noch einmal durchgebracht. Lassen Sie diesen Herrn nie mehr los in Ihrem Leben. Und Wilhelm Busch sagt, da ging ein abscheuliches Grinsen über das Gesicht dieses Mannes und spöttisch lächelnd sagte er, ach, das alles brauche ich doch nicht. Ich lebe ja wieder. Und Wilhelm Busch sagt, da bin ich in die Nacht geflohen. Und wie er floh, da starb der Mann in den Armen seiner Frau. Jesus sagt, die Perle, die ist so wertvoll. Die ist zu wertvoll, um sie Leuten nachzutragen, die damit nur spielen. Das ist der erste Grund, warum Gott seine Rettung nicht als Schleuderware unter die Leute bringen lässt. Aber dann gibt es einen zweiten Grund. Und dieser zweite Grund wird Sie vielleicht überraschen. Jesus schützt mit diesem Befehl nämlich nicht nur das Evangelium, sondern Und halten Sie das fest, er schützt damit auch seine Gegner. Ich will das erklären. Je öfter jemand gegen Gott rebelliert, je mehr einer spottet und Jesus ablehnt, umso tiefer reitet er sich rein in seine Verlorenheit. Und das ist das Zweite, das Evangelium ist zu wertvoll. Und das Zweite, seine Ablehnung ist zu wirkungsvoll. Wenn ein Mensch das Wort Gottes besagt kommt und es ablehnt, dann passiert da immer auch was. Wenn ich einem Schwein, das mit Perlen nichts anfangen kann, diese Perlen immer wieder in den Trog reinpacke, dann verleite ich dieses Schwein dazu, diese Kostbarkeiten auszuspucken und darauf rumzutrampeln. Und so zeigt die Bibel, wenn ich Jesus ablehne, dann hat das eine gefährliche Dynamik. Mit jedem Nein, das ich auf mein vorheriges Nein draufsetze, reite ich mich tiefer in meinen Unglauben hinein. Wer das Evangelium ablehnt, wer es wieder und wieder gesagt bekommt und wieder ablehnt, bei dem bleibt es nicht ohne Wirkung. Und deshalb sagt Jesus, passt auf, wenn ihr Leute habt, die mich nur ablehnen, bei denen ihr das wisst, die es euch gesagt haben, dann provoziert sie nicht dazu, ständig ihrem alten Nein noch ein neues Nein hinzuzufügen. Verleitet sie nicht zum Lästern. Und das gilt nicht nur für die, die über Jesus lästern, sondern das gilt genauso für diejenigen, die das Evangelium jahrelang an sich abtropfen lassen. Da hört einer über Jahre hinweg Sonntag für Sonntag, dass er sich bekehren muss. Aber er tut es nicht. Er hört die Predigten, er singt die Lieder mit. Es hat keine Folgen. Er riecht sich nicht mal drüber auf. Er sitzt dabei und weiß doch eigentlich tief drin, ich gehöre noch nicht dazu. Mein Leben gehört nicht Jesus. Und so gewöhnt er sich daran, ständig das Evangelium zu hören, ohne Jesus gehorsam zu werden. Für den ist es nicht gut, das Evangelium weiterzuhören. Warum? Weil sein Herz immer stumpfer wird. Der kann die härtesten Bußpredigten hören, aber die gehen ihm gar nicht mehr nahe, die erreichen ihn gar nicht mehr. Er hat sich so dran gewöhnt. Er ist gewissermaßen immun geworden. Auch so eine stillschweigende, dauerhafte Ablehnung des Evangeliums ist wirkungsvoll, weil sie das Herz stumpf macht und das Gewissen stumm. Und Jesus sagt, Leute, wenn ihr diesen Menschen etwas Gutes tun wollt, dann gebt ihnen nicht mehr das Evangelium. Belämmert sie nicht länger, damit sie sich nicht an den Zustand gewöhnen, dass sie das Evangelium hören und hören und hören und es doch ohne Folgen bleibt. Gott hat keine Schleuderware. Er senkt die Preise nicht. Er schmeißt niemandem das Christsein hinterher. Das Evangelium ist zu wertvoll. Und seine Ablehnung ist zu wirkungsvoll, weil wir den, der es ablehnt, entweder zum Lästern provozieren oder ihn in seine gleichgültige Verstockung immer weiter reintreiben. Deshalb sagt Jesus, wenn einer ablehnt, lass ihn in Ruhe. Lass ihn in Ruhe. Das heißt also, es gibt einen Punkt. Da haben Christen für einen Ungläubigen kein Wort mehr. Menschlich natürlich, menschlich müssen wir uns immer bemühen, freundlich zu sein. Aber da haben wir für ihn kein Wort mehr von Gott, keinen Trost mehr. Es gibt einen Punkt, da haben Christen einem Ungläubigen nichts mehr zu sagen zum Thema Glaube. Und das ist unser dritter Punkt. Einmal ist das Maß voll. Einmal ist das Maß voll. Jesus hat seinen Leuten gesagt, wenn sie euch nicht reinlassen wollen in die Häuser, wenn sie euch rausschmeißen aus der Stadt, wenn sie euch nicht hören wollen, dann schüttelt den Staub ihrer Straßen von euren Füßen und geht weiter. Und wie hat es Paulus gemacht? Wenn sie ihn rausgeschmissen haben in der Synagoge, wo er gepredigt hat, dann hat er gesagt, Leute, ich habe es euch gesagt, aber wenn ihr nicht hören wollt, dann gehe ich jetzt. Ich gehe jetzt zu den Heiden und bringe denen die Botschaft. Einmal ist das Maß voll. Und wenn Jesus so vorgeht, dann ist das nicht trotzig oder bösartig. Nein, Jesus, das sehen Sie im Evangelium, hat tiefstes Mitleid mit denen, die ihn ablehnen. Und doch gibt es den Punkt, wo er kein Wort mehr für diese Menschen hat. Nehmen Sie diesen reichen jungen Mann. Der kommt zu Jesus und fragt, stellt ihm eine gute Frage. Er fragt Jesus, wie kriege ich das ewige Leben? Wir haben das gehört und Jesus spricht mit dem und er gewinnt ihn lieb. Er merkt, der ist irgendwie ernsthaft interessiert, dieser Mann. Aber er schaut ihm ins Herz und er merkt, dessen Götze ist sein Geld. Das ist ihm wichtiger als alles andere. Und deswegen sagt Jesus dem, wenn du gerettet werden willst, dann geh, bring deinen ganzen Besitz dorthin, wo er gut aufgehoben ist, nämlich bei denen, die ihn brauchen. Und dann komm, Junge, und folge mir nach. Und was steht da? Der Mann ging traurig weg. Das wollte er nicht. Und jetzt sehen Sie, was macht Jesus? Jesus sagt nicht, ach Junge, bleib doch noch ein bisschen. Ich habe es nicht so hart gemeint. Komm, vielleicht gibst du erstmal nur ein Drittel weg. Und in 3 Wochen sprechen wir nochmal. Irgendwie kommen wir schon miteinander ins Gespräch. Jesus lässt ihn ziehen. Er hatte ihm die Perle angeboten. Aber der junge Mann, der reiche junge Mann, wollte nicht. Und Jesus hat die Perle nicht verhökert. Jesus hat seinen Anspruch keinen Millimeter zurückgenommen. Er hat den Mann traurig ziehen lassen. Theo Lehmann, der bekannte Jugendpfarrer, hat dazu mal ein Beispiel erzählt, das er erlebt hat. Er sagt, da kam nach so einer Veranstaltung ein Mädchen zu ihm. Die hatte alles begriffen und die sagte, gut, ich möchte jetzt Christ werden. Und Pfarrer Lehmann sagte, gut, komm, dann setzen wir uns jetzt her und erzähl mal, wie das in deinem Leben gewesen ist. Dann können wir zusammen beten. Und das Mädchen sagte, ich stehe jetzt vor einem Problem. Ich habe einen Freund und der ist kein Christ. Und ich stehe jetzt vor der Entscheidung, entweder, dass ich Christ werde, aber dann muss ich mich von diesem Jungen trennen. Das war ihr Problem. Sie stand vor der Entscheidung, Jesus oder der Junge. Und sie entschied sich, sagt Theo Lehmann, für den Jungen. Und als sie aus dem Mittelgang der Kirche rausging, da habe ich der von hinten angesehen, wie unglücklich sie war über ihre Fehlentscheidung. Aber ich konnte ihr nicht mehr helfen. Soweit Theo Lehmann. Einmal ist das Maß voll. Und die Frage heißt, wie bekommen wir heraus, wann dieser Punkt erreicht ist? Wann ist das Maß voll? Es ist dort voll, wo ein Mensch bewusst und erkennbar Jesus und seine Bedingungen ablehnt. Da ist es voll. Es ist voll dort, wo jemand beharrlich das Evangelium über sich ergehen lässt und gelangweilt weghört. Und bitte, damit wir das richtig sehen, Jesus hat auch gesagt, dass wir keinen vorschnell aufgeben dürfen. Das hat er auch sehr deutlich gesagt. Er ist ja der eine Hirte, der dem einen verlorenen Schaf nachgeht. Und Jesus hat so einen Ungläubigen mal verglichen mit einem Feigenbaum, der keine Frucht bringt. Und er hat gesagt, grab um ihn noch ein Jahr, bleib dran. Aber wenn einer bewusst ablehnt und sich sperrt, dann greift dieses Jesuswort. Ihr sollt die Perlen nicht vor die Säue werfen. Einmal ist das Maß voll. Und bitte, damit bekommen wir von Jesus nicht das Recht, ein letztes Urteil über die Hunde und Schweine zu sprechen. Das Recht hat keiner von uns. Und das kann sich ja bei denen auch nochmal ändern. Dieses Mädchen, von dem Theo Lehmann erzählt hat, es kann ja sein, dass die nochmal an einer ganz anderen Stelle vom Evangelium getroffen wird und umkehrt. Das kann ja alles sein. Es geht hier nicht um ein Urteil, was wir sprechen dürften, sondern es geht um eine Verhaltensanweisung, die Jesus uns gibt. Er sagt, wenn dieser bestimmte Punkt erreicht ist, dann kannst du erstmal nicht mehr helfen, zumindest nicht direkt. Und doch sollen wir die Ungläubigen nicht abschreiben, denn eins können wir noch tun. Das steht nicht direkt in diesem Vers, aber im nächsten. Bedenken Sie doch, wenn aus in Bezug auf das Evangelium Schafe werden sollen. Schafe, die dem guten Hirten Jesus Christus nachfolgen. Menschen, die echt Christ werden von Herzen. Dann muss ein Wunder passieren. Und Wunder kann nur Gott vollbringen. Und was können wir tun? Wir können Gott bitten, dass er dieses Wunder tut. Und das ist das vierte und letzte, was wir festhalten. Einmal ist das Maß voll. Aber viertens, Gebet ist machtvoll. Schieben Sie das ruhig ganz nach oben, Nadine. Danke. Und das heißt jetzt, wenn wir schon nicht mehr mit dem Ungläubigen über Gott sprechen können, dann sollten wir auf alle Fälle weiter mit Gott über den Ungläubigen reden, umso intensiver. Und es ist passender als passend, dass der nächste Vers, den haben Sie heute nicht mehr mit auf dem Zettel drauf, zum intensiven Gebet auffordert. Bittet, so wird euch gegeben. So wie jene Mutter, die aufgehört hatte, ihrem Sohn das Evangelium zu sagen, weil er ganz dicht war. aber sie hatte nicht aufgehört, für ihn zu beten. Und eines Tages begegnet sie seinem alten Pfarrer und sagt: Herr Pfarrer, ich habe eine Bitte. Ich möchte sie so gern mal in den Arm nehmen. Und der Pfarrer ist erstaunt und sagt: Warum denn das? Und dann erzählt sie. Sie sagt: Ich hatte einen einzigen Sohn. 12 Jahre lang kümmerte er sich weder um Gott noch um den Glauben, um nichts davon. Aber ich habe in diesen 12 Jahren nicht aufgehört, für meinen Sohn zu beten. Und als sie dann diese große Jugendevangelisation hatten damals, da ist mein Junge am letzten Abend hingegangen. Und da hat ihn Jesus getroffen. Nachts um 12 ist mein Junge dann zu ihnen ins Pfarrhaus gekommen. Wissen Sie noch? Und Pastor Kemner, der das hier berichtet, der erinnert sich. Er sagt: Ich weiß noch genau, ich wollte das Licht anmachen, als nachts um 12 einer klingelte und der junge Mann sagte: Nein, Herr Pfarrer, lassen Sie das Licht bitte aus. Und dann ging er mit dem ins Arbeitszimmer und da gab es dann eine Beichte, die sich gewaschen hatte. Und er sagte: Nun sprechen Sie alles vor Jesus aus, was Sie belastet, bedrückt. Alle Ihre Schuld, alle Ihre Angst, alles. Und dann machte der junge Mann das. Und Kemner schreibt: Dann knieten wir nieder und brachten es Jesus. Ich betete, dann auch der junge Mann, aber schon nach kaum 2 Sätzen kam sein jubelnder Ausruf: Herr Pfarrer, ich kann glauben, ich kann glauben. Und dann erzählt die Mutter weiter: Wissen Sie, nachts um 2 stand er dann an meinem Bett, Herr Pfarrer, und er sagte: Mutter, das Lumpenleben hat ein Ende. Ich habe Jesus Christus gefunden und ihn als meinen Herrn angenommen. Und die Mutter nahm ihren Jungen in den Arm und sagte: Junge, das ist das Größte und Schönste, was mir passieren konnte. Jetzt ist alles gut. 3 Tage später wurde der Junge dann von einem betrunkenen Lastwagenfahrer angefahren und tödlich verletzt. Und im Sterben ließ er seiner Mutter noch ausrichten: Mutter, ich sterbe nicht zu früh. Ich sterbe bei Jesus Christus in der Geborgenheit, in der Heimat. Denn er bringt mich ans Ziel. Der Pfarrer sagt: Ich schaute die Mutter an, dann habe ich sie in den Arm genommen und dann hat sie das schönste Wort gesagt, was ich je von einer Mutter gehört habe. Herr Pfarrer, ich will den Jungen auch nicht mehr zurückhaben. Ich habe ihn gut nach Hause gebracht. Ich habe ihn gut nach Hause gebracht. Sie hat nie aufgehört, für ihn zu beten. Gebet ist machtvoll und Gott kann Menschen zurückholen, die wir schon längst nicht mehr erreichen. Lassen Sie mich am Schluss zusammenfassen. Es gibt in der Bibel viele Stellen, wo Jesus uns auffordert, dass wir seine Botschaft deutlich, mutig und laut weitersagen. Aber hier hat Jesus uns heute einen Fall gezeigt, da müssen wir schweigen. Schweigen dem Menschen gegenüber, aber weiterreden mit Gott über den Menschen. Jesus hat gesagt: Ihr dürft das Heilige nicht den Hunden geben und die Perlen nicht vor die Säue werfen. Wir dürfen das Evangelium keinem nachschmeißen. Und wir haben gesehen, warum. Erstens, es ist zu wertvoll, das Evangelium. Zweitens, seine Ablehnung ist zu wirkungsvoll. Wenn wir es den Ungläubigen immer wieder sagen, dann treiben wir sie immer tiefer in ihren Unglauben hinein und verleiten sie zum Lästern oder zur Gleichgültigkeit. Es kann der Punkt kommen, da hat Jesus kein Wort mehr für einen Menschen. Und drittens, einmal ist dieser Punkt erreicht, da ist das Maß voll. Aber gerade dann sollen wir uns innerlich nicht abwenden. Dann dürfen wir diesen Menschen nicht abschreiben, sondern wir haben noch die Möglichkeit, die Mutter genutzt hat. Das Gebet ist machtvoll. Ich weiß nicht, welche Menschen Sie jetzt vor Ihrem inneren Auge haben, aber halten Sie das fest: Wo die Möglichkeit des Redens endet, endet nicht unsere Verantwortung für diesen Menschen. Die Mutter hat jahrelang keinen Erfolg gesehen, jahrelang. Aber dann war Gott so gnädig und hat ihre Gebete so erhört, dass sie am Ende sagen konnte: Ich habe ihn gut nach Hause gebracht. Und sie wusste, Jesus hat ihn gut nach Hause gebracht. Und sehen Sie, das ist das große Ziel des Evangeliums. Es will uns sicher nach Hause bringen. Darum ist das Evangelium so wertvoll. Darum dürfen wir mit dieser Perle nicht spielen, dürfen wir sie nicht vor die Säue werfen. Denn Gott hat keine Schleuderware, sondern nur 1A Qualität. Und in seinem kostbaren Evangelium, da hat er uns eine Brücke gebaut. Eine Brücke die den sicher nach Hause trägt, der seinen Fuß bedingungslos auf diese Brücke setzt. Und so schließe ich mit einem Wort, das Charles Haddon Spurgeon, der Prediger, über diese Gnadenbrücke geschrieben hat, die Gott uns gebaut hat. Er hat gesagt, die Gnadenbrücke wird dein Gewicht tragen, du Christ. Tausende großer Sünder sind über diese Brücke gegangen. Jahrzehntausende haben sie überschritten. Ich kann ihre Fußtritte hören, wie sie jetzt die Bogen der Brücke Christi überqueren. Seit dem Tag, an dem Jesus unsere Erlösung bewirkt hat, kommen sie. Und noch nie ist ein Stein geborsten in dieser mächtigen Brücke. Manche waren die größten der Sünder und sie gingen über die Brücke. Und einige kamen am allerletzten Tag ihres Lebens, so wie dieser Junge fast. Aber nie hat die Brücke unter ihrem Gewicht nachgegeben. Ich werde mit ihnen gehen, im Vertrauen auf dieselbe Tragkraft. Und Sie, gehen Sie auch mit? Amen.